Zu spät. Zu spät, das kennen wir sicher alle. Zu spät zum Gottesdienst gekommen, zu der Geburtstagsfeier, zu spät beim Zahnarzt erschienen, das ist bei mir so ganz typisch, weil den mag ich überhaupt nicht. Zu spät zur Arbeit gekommen, zum Bewerbungsgespräch, zu spät zum Date gekommen. Viele Begebenheiten fallen uns sicherlich ein. Es ist ein zu spät, das in der Regel unangenehm ist, manchmal auch super peinlich, sich meistens aber irgendwie noch richten lässt. Und dann gibt es so einen nächsten Grad von zu spät, das hat schon meistens einschneidendere Konsequenzen. Der verpasste Bus, der verpasste Zug, das verpasste Flugzeug. Ich fliege nächste Woche nach Hongkong. Wenn ich den Flieger in Frankfurt verpasse, dann kann ich erst einen Tag später fliegen. Das wird richtig teuer. Die Meetings am Montag sind dann alle in den Fritten. Also das möchte man nicht haben. Aber auch im Miteinander gibt es ein solches zu spät. Da ist der verpasste Zuspruch oder die verpasste Ermutigung, die verpasste Entschuldigung, die verpasste Gelegenheit, die ich vielleicht besser am Schopf hätte packen sollen. Und auch manche Einsicht kommt zu spät und ich muss mit dem leben, was jetzt noch übrig ist. Und dann gibt es ein zu spät, zu spät. Mit einer Endgültigkeit, die ganz heftig in unser Leben eingreift, die uns ganz heftig zu schaffen macht. Meistens verbunden mit dem Tod eines lieben Menschen. Aber ein zu spät ist auch manchmal verbunden mit einer schwierigen und heftigen Krankheit mit Langzeitfolgen. Unser heutiges Ich Bin-Wort Jesu ist eingebunden in eine solche zu spät Geschichte. Eine Geschichte, die mitten im Leben spielt und die mitten aus dem Leben herausgegriffen ist. Die aber dann, und das werden wir nachher hören, nicht bei dem zu spät hängen bleibt. Tauchen wir ein in das, was sich vor mehr als 2000 Jahren in dem kleinen Dorf Brothausen in Palästina zugetragen hat. Brothausen ist die wörtliche Übersetzung von Bethlehem. In Brothausen leben drei Geschwister, Maria, Martha und ihr Bruder Lazarus. Sie sind Freunde von Jesus und an verschiedenen Stellen in der Bibel wird von ihnen erzählt. Es ist eine enge Freundschaft. Die vier können Klartext miteinander reden. Zum Beispiel wie, darf man Jesus einfach nur zuhören, wo er als Gast doch nach orientalischer Sitte bewirtet werden muss? Darf man die Füße Jesu mit einem sauteuren Öl salben und mit den eigenen Haaren trocknen? Die Freundschaft ist den Vieren wichtig. Sie ist Lebenselixier. Lazarus wird krank. Und offenbar ist es nicht nur eine Sommergrippe, sondern etwas Ernsteres. Denn die zwei Schwestern schicken einen Boten zu Jesus und lassen ihm mitteilen, dass sein Freund Lazarus krank ist. Subtext der Mitteilung: Komm bitte schnell und mach ihn wieder gesund. Wir wissen ja, dass du Kranke heilst. Und dass Lazarus stirbt, Jesus, das können wir nicht ertragen. Diese Nachricht erreicht Jesus und er tut nichts. Business as usual. Jesus lehrt weiter die Menschen, er redet zu seinen Jüngern, er tut Wunder, name it. Ist das nicht irgendwie seltsam? Wir würden doch sicherlich schnellstmöglich zu unserem Freund eilen, der gerade Hilfe braucht. Nicht so Jesus. Er rührt sich nicht und bleibt noch 2 Tage in der Gegend, wo er sich gerade aufhält. Und auch danach dauert es nochmal 4 Tage, bis er in Brothausen ankommt. Ist Jesus so hart geworden gegenüber seinen Freunden? Haben sich seine Prioritäten so sehr verschoben? Ist das Lehren ihm wichtiger geworden als die Menschen? Fokussiert er sich schon ganz auf seine eigentliche Mission hier auf der Erde? Und offenbar konnte man auch damals schon auf diesen Gedanken kommen. Und daher schreibt Johannes in seinem Evangelium ausdrücklich: Jesus liebte Martha und ihre Schwester und Lazarus. Nein, Lazarus war Jesus nicht gleichgültig. Aber es ging wie so häufig bei Jesus, um etwas viel Größeres. Es ging um das Big Picture. Und Lazarus wird dann Teil einer ganz zentralen und einer ganz bedeutungsvollen Botschaft Jesu hier auf der Erde. Jesus kennt auch in deinem Leben das Big Picture, das dir vielleicht manchmal verborgen ist, weil du im Hier und Jetzt kämpfst, weil du in deinen Problemen gefangen bist, weil du dein Leben mit allen Höhen und Tiefen meistern musst. Und die Tiefen sind es, wie damals bei den drei Geschwistern, die einem doch am allermeisten zu schaffen machen. Und da kann es auch für uns in dem aktuellen Moment den Einschein haben, als sei Jesus hart geworden. Als hätte er sich abgewendet, als hätte er kein Interesse an unserem Ergehen. Wir brauchen doch seine Hilfe, sofort. Wir vertrauen auf ihn, wir schicken ihm unsere Nachrichten, nämlich im Gebet. Und Jesus, er scheint auch bei uns manchmal auf Distanz zu sein, buchstäblich mehrere Tage von uns fortzubleiben. Aber auch dir gilt in dieser Situation, Jesus liebt dich. Jesus liebt dich, auch wenn er sich Zeit lässt zu reagieren. Jesus liebt dich, auch wenn er Tagesreisen weit weg scheint. Jesus liebt dich. Er hat dich in seinem Blick, in seinem liebevollen Blick. Und Jesus sagt dann einen Satz, der beim ersten und vielleicht auch beim zweiten Hören rätselhaft erscheint. Er sagt, diese Krankheit, also er sagt das zu den Jüngern, diese Krankheit führt nicht zum Tod. Sie dient dazu, die Herrlichkeit Gottes offenbar zu machen, denn durch sie wird der Sohn Gottes zu seiner Herrlichkeit gelangen. Was will Jesus hier eigentlich? Will er die Jünger vertrösten? Keine Panik, liebe Freunde, es ist schon nicht so schlimm. Keine Panik, Lazarus wird auch ohne mein Zutun wieder ganz gesund werden. Mit dem ersten Teil dieses Satzes, diese Krankheit führt nicht zum Tod, wäre das gut möglich. Aber dann schiebt Jesus ja noch eine Begründung hinterher. Sie dient dazu, die Herrlichkeit Gottes offenbar zu machen, denn durch sie wird der Sohn Gottes zu seiner Herrlichkeit gelangen. Jesus weiß in dieser Situation, dass es zur Nagelprobe kommt. Jesus geht voll in den Angriffsmodus, nämlich in den direkten Angriff auf den Tod. Der Tod, der unser Leben, das Leben der Menschheit bis heute beherrscht. Der Tod, der das Leben beherrscht, auch wenn wir ihn vielleicht manchmal aus unseren Gedanken und unseren Planungen verdrängen. Und dieser Tod mit seiner Endgültigkeit ist dann das zu spät in unser aller Leben. Und auf diese Endgültigkeit des Todes bläst Jesus hier zum Angriff. Warum? Und was ist der Unterschied? Jesus hat vorher schon viele große Dinge getan. Er hat vielen Menschen geholfen, er hat viele Menschen geheilt. Von unsäglichem Leid, vom Ausgestoßensein und von der damit verbundenen Mittellosigkeit und Würdelosigkeit. Er hat den Menschen Perspektive und Hoffnung gegeben und hat dabei immer, auch in diesen Situationen schon, einen Fingerzeig auf die Herrlichkeit seines Vaters im Himmel gegeben. Aber Jesus hat in diesen Wundern, in seinem Heilen, immer an vorhandenes Leben angeknüpft. Das Leben, das er vorgefunden hat, aus dem bestehenden Leben heraus, hat er dieses verändert, hat er Krankheiten geheilt, dem Leben der Menschen eine neue Richtung gegeben. Aber es war immer noch Leben da, wenn Jesus gehandelt hat. Und da kann man ja die Frage stellen, Jesus, endet deine Macht an diesem Punkt? An der Unumkehrbarkeit des Todes kommst du auch nicht darüber oder daran vorbei? Ist Jesus ein hervorragender Begleiter meines Lebens, den ich erlebe, wirkmächtig bei mir, mit dem ich Veränderungen erfahren darf, der mich begleitet, der mich tröstet, der mir aufhilft, wenn ich am Boden liege und der mir immer wieder neue Perspektiven schenkt? Aber immer aus meinem jetzigen Leben heraus? Immer, bevor der Tod mit seiner Endgültigkeit und seiner Absolutheit das Leben unumkehrbar beendet? Und logischerweise, was ist dann in der Stunde des Todes? Oder mehr noch, nach dem Überschreiten dieser Schwelle des Todes? Was ist denn mit ihrer Unumkehrbarkeit? Hat Jesus wirklich die Macht über den Tod? Oder bleibt er in unserem Leben verhaftet? In unserer Geschichte kommt es zur Nagelprobe. Jesus muss in der Begegnung mit der ganzen erschütternden, endgültigen Wirklichkeit des Todes seine Macht erweisen. Seine Macht, die sich, wie wir hier lesen, in den Willen des Vaters im Himmel einfügt. Das macht Jesus klar deutlich. Es geht zuerst um die Herrlichkeit Gottes, die offenbar werden soll. Und dann, allerdings zwingend daraus folgend, um die Offenbarung der Herrlichkeit des Sohnes Gottes, Jesus Christus. Nach 2 Tagen macht sich Jesus schließlich mit seinen Jüngern auf nach Judäa. Und nun offenbart er ihnen, dass Lazarus doch inzwischen gestorben ist. Wie war das nochmal, Jesus, mit die Krankheit führt nicht zum Tod? Jesus, doch ein zu spät, zu spät? Warum hast du getrödelt? Warum hast du die Chance auf Heilung verpasst, als Lazarus noch am Leben war? Dann bleibt doch jetzt nur noch für uns der Trauerbesuch. Und nach 4 Tagen erreichen sie schließlich Brothausen. Viele Leute aus dem nahegelegenen Jerusalem waren gekommen, um mit den Schwestern zu trauern und sie zu trösten. Und die Nachricht, dass Jesus im Anmarsch ist, erreicht das Trauerhaus. Und Martha läuft los, Jesus entgegen. Aber zu spät, zu spät. Offenbar bleibt Jesus jetzt nur noch ein tröstendes Trauergespräch. Anteilnahme am Tod seines Freundes. Trost für die Schwestern. Und das sich nun anschließende Gespräch mit Martha hat zunächst auch etwas von einem solchen Trauergespräch. Es ist die Frage nach dem Warum. Es sind Sätze wie wenn, dann. Und es gibt die Antwort Jesu. In den Versen 21 und 22 lesen wir, da sprach Martha zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was du bittest von Gott, das wird dir Gott geben. Über diese Aussage von Martha musste ich eine Weile nachdenken. Erwartet hätte ich Vorwurf, Protest? Und vordergründig klingt das auch so, wenn wir den ersten Satz oder den Anfang dieses Satzes lesen, Herr, wärest du hier gewesen? Aber der gesamte Satz, der gesamte Inhalt und die Tonalität haben mich nachdenklich gemacht. Sind diese Worte von Martha nicht vielmehr ein Ausdruck eines Glaubens aus tiefstem Herzen? Ein Glaube, der hier im Angesicht des Todes an seine Grenzen gekommen ist? In den sich die Gewissheit der Vollmacht Jesu, Herr, wärst du hier gewesen, mit der Ohnmacht des erlebten Todes mischt? Ein Glaube, der sein tiefstes Vertrauen Jesus gegenüber ausspricht, auch wenn er in dieser Situation auf einmal wie gegen eine Wand knallt. Und dieses an die Wand knallen spricht Martha gegenüber Jesus aus. Was muss im Herzen dieser Frau vorgegangen sein? Traust du dich, Jesus die Grenzen deines Glaubens anzuvertrauen, genauso wie auch dein Vertrauen auf ihn? Es auszusprechen, wenn dein Glaube gerade vor die Wand knallt? Es nicht einfach nur hinzunehmen, sondern mit Jesus in den Dialog zu gehen? Jesus kann damit ganz hervorragend umgehen. Und er hat ein feines Gespür dafür, ob wir ihm nur Vorwürfe machen oder unsere Zweifel, Fragen und unsere Begrenztheit offen aussprechen. Denn übrigens, später im Text sind es ganz ähnliche Worte, wie Maria es hier sagt, die Jesus dann in dem Zusammenhang richtig wütend machen, weil dort nur noch die puren Vorwürfe da waren und nicht mit offenem Visier geäußerte Glaubensgrenzen, wie hier bei Martha. Martha spürt diese wohlwollende Liebe Jesu in dieser Begegnung mit ihm und spricht das im Angesicht des Todes schier Paradoxe aus. Aber auch jetzt weiß ich, was du bittest von Gott, das wird dir Gott geben. Und Jesus antwortet mit einer klaren Verheißung. Dein Bruder wird auferstehen. Wow, alles klar, oder? Naja, Maria scheint von der Kühnheit ihres Glaubens erschrocken zu sein. Sie antwortet nämlich, ich weiß, dass er aufstehen wird bei der Auferstehung am jüngsten Tage. Martha zieht sich zurück auf ihre gelernten Glaubenspositionen des jüdischen Glaubens, auf ihren Katechismus, den sie verinnerlicht hat. Ja klar, Jesus, weiß ich, glaube ich auch, mein Bruder wird zukünftig bei der Auferstehung der Toten mit dabei sein. Ich weiß das, ich glaube das, das ist meine Gewissheit. Vorher hatte sie aber in ihrer Kühnheit formuliert, Jesus, du kannst ihn jetzt zum Leben erwecken, weil das, was du von Gott bittest, das wird Gott dir geben. Und Jesus holt dann wie mit einem Donnerschlag den Glauben an die ferne Zukunft zurück mitten hinein ins Leben. Jesus macht aus den Glaubenssätzen einer Martha und den theologischen Richtigkeiten ein personifiziertes Statement, das bis in die Totenwelt hineinhallt. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Die Auferstehung ist also nicht nur ein Gedanke, eine theologische Lehrmeinung oder eine Richtigkeit. Weil solche theologischen Lehrmeinungen und Richtigkeiten, die haben das Risiko, dass sie nicht tragen, wenn es eng wird. Auf dem Sterbebett durch Zweifel überschüttet werden. Denn unglücklicherweise können wir nicht die Probe auf das Exempel machen. Tod kann man nicht ausprobieren und danach die Schlüsse für das eigene Leben ziehen. Auferstehung und ewiges Leben bleiben hier in unserem irdischen Leben immer außerhalb unserer Erfahrungswelt. Wenn Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, dann bindet er diese Zusage an seine eigene Person. Ich bin. Jesus verbirgt sich dafür. Und dieser Jesus, der ist greifbar. Der war damals greifbar für Martha. Und er ist greifbar für uns heute. Wir können so viele Erfahrungen mit Jesus in unserem Leben machen. Martha hat so viele Erfahrungen mit Jesus gemacht, dass dann auf einmal das greifbar wird, was Jesus sagt. Letztlich sagt er, wenn ihr mit mir so viele Erfahrungen gemacht habt und ich das bin, dann vertraut auf mich, weil ich bin die Auferstehung und das Leben. Und mit dem Erfahrungsschatz unseres Lebens mit Jesus Christus, mit alledem, was wir erlebt haben mit ihm, bekommt das Wort von der Auferstehung ein ganz neues Gewicht und wiegt dann mehr als aller Zweifel. Denn der, den ich kenne, der, mit dem ich ein gutes Stück meines Lebens unterwegs bin, der sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Jesus bindet die Auferstehung an seine Person. Wichtig für uns, aber eben auch der personifizierte Angriff auf den Tod. Es ist eine Provokation in das Totenreich, in die Herrschaft des Todes. Denn offensichtlich sagt Jesus, ich bin der Garant dafür, dass der Tod nicht endgültig ist. Er hat nicht das letzte Wort. Wirklich? Denn gucken wir nochmal in die zeitliche Abfolge. Als Jesus das sagt, ist Lazarus tot. Und das seit 4 Tagen schon. Er riecht schon. Die Bibel scheint sehr viel Wert darauf zu legen, dass es hier nicht um einen Hokuspokus geht, nicht um einen Taschenspielertrick, nicht um Scheintod oder eine tiefe Bewusstlosigkeit. Er stinkt schon. Die Unumkehrbarkeit des Todes findet in den biologischen Prozessen der Verwesung ihren spürbaren Ausdruck. Lazarus ist tot. Kein Zweifel. Und Jesus lässt nun den Stein vom Grab wegrücken. Jesus betet zu seinem Vater, um dem Volk seine Verbundenheit und die Quelle seiner Vollmacht klarzumachen und ruft dann in das Grab hinein, Lazarus, komm heraus. Und Lazarus kommt heraus. An seinen Füßen, Händen und dem Kopf befinden sich noch die Grabtücher. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Jesus unterstreicht das eindrucksvoll. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Jesu Macht und Vollmacht ist nicht auf das Leben beschränkt, nicht auf die Heilung und Wunder aus dem Leben heraus in das Leben hinein. Nein, Jesus hat die Unumkehrbarkeit des Todes überwunden. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Was ein personifiziertes Manifest des Lebens in das Reich des Todes hinein. Nein, der Tod hat nicht das letzte Wort. Und diese Personifizierung hat dann die endgültige Durchschlagskraft bekommen, als Jesus am Kreuz starb, ins Grab ging und nach 3 Tagen selbst auferstand und schließlich in die Herrlichkeit zu seinem Vater zurückgegangen ist. Ist damit jetzt alles gesagt? Irgendwie noch nicht ganz. Das, was Jesus an Lazarus vollmächtig demonstriert hat, das macht er ja nicht bei uns Menschen. Wir haben bei uns in der Gemeinde liebe Geschwister verloren. Vordergründig die Endgültigkeit des Todes in unserem Leben. Wir können diesem Tod nicht aus dem Weg gehen. Was haben wir denn dann von dieser Aussage? Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und Jesus macht das in seinem Nachsatz deutlich. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stürbe. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Warum benutzt Jesus diese Doppelung in dem Vers? Jesus gebraucht die Worte sterben und leben doppelsinnig. Der erste Teil oder im ersten Teil ist mit Leben das ewige Leben gemeint und mit Sterben der irdische Tod. Wer also hier auf dieser Erde den irdischen Tod stirbt, wer diese Endgültigkeit erlebt, dem bietet Jesus das ewige Leben an. Ein Leben, das nicht mehr durch den Tod gekennzeichnet ist, dem kein auch wie immer gearteter Tod mehr ein Ende setzen wird. Das ist etwas, was uns in der früheren oder späteren Zukunft erwartet, wenn wir an Jesus glauben. Und der zweite Teil dreht die Begriffe um. Hier bedeutet Leben das irdische Leben und nicht Sterben das ewige Leben. Jesus vertröstet nicht in die Zukunft. Wer hier im irdischen Leben an Jesus Christus glaubt, für den holt er das ewige Leben schon jetzt in die Realität. Bietet uns schon hier eine neue Lebensqualität, in dem die Ewigkeit in unser Leben hineinleuchtet. Und in diesem Hineinleuchten, in diesem Hineinstrahlen auch die Perspektive in unserem Leben verändert. Auch die Perspektive auf unseren eigenen irdischen Tod. Dieses ewige Leben, heute schon in uns, trägt uns dann auch auf dem Sterbebett, trägt uns beim Abschied aus diesem irdischen Leben in Gottes Herrlichkeit hinein. Eine Voraussetzung gibt es allerdings, dass wir diese Erfahrung machen können. Und der Vers hat die Bedingung 2-mal eingebaut. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stürbe. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Der Glaube an Jesus Christus ist die Voraussetzung. Und Martha wird von Jesus ganz konkret danach gefragt. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stürbe. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Und Maria antwortet darauf, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommt. Dieses Christusbekenntnis der Martha ist ihr Ja auf die Frage Jesu nach dem Glauben an die Auferstehung. Und dieses Bekenntnis sagt sie, bevor Jesus Lazarus auferweckt hat. Glaube eben. Glaube, der ein Vertrauen auf das ist, was man noch nicht sieht, wie es im Hebräerbrief steht. Um diesen Glauben kommen wir nicht herum. Den Glauben an Jesus Christus, der selbst von den Toten auferstanden ist. Den Glauben an die Auferstehung der Toten, wie es auch im apostolischen Glaubensbekenntnis formuliert ist, und wir haben es vorhin gesungen. Und dieser Glaube Der bewirkt ewiges Leben schon heute in dir und in mir und dann ein Leben über den irdischen Tod hinaus. Was für eine Perspektive! Jesus sagt: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stürbe. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das?